Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 139 am 14. März 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von D-Bell Architect, dem virtuellen Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Ich bin Kerstin Kuhnekart und heute spricht Klaus Fühner mit Elise Pischitz-Rieder. Los geht's!
Mit dem Architekturfunk sind wir heute zu Gast bei einer Frau, die sich seit vielen Jahren intensiv mit der Transformation des Planens und Bauens beschäftigt und die auf diesem Gebiet viele wichtige Impulse für uns Planerinnen und Planer gibt. Hallo, Elise Pischitz-Rieder von Weber Brunner Architekten in Berlin.
Hallo, lieber Klaus.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf in eurem Berliner Büro. Weber Brunner wurde 1999 von Roger Weber und Boris Brunner in Zürich gegründet. Und du selbst hast ja in Weimar an der Bauhaus-Universität studiert bis 2008, aber 2006 ein Praktikum in Zürich bei Weber Brunner Architekten gemacht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich habe im Rahmen meines Studiums die Möglichkeit gehabt, ein Praktikum zu machen und wollte das nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, ja, durchaus im guten Handwerk der Architektur. Und das hat mich in die Schweiz gezogen und dann habe ich mich damals beworben und glücklicherweise bei Weber Brunner Architekten meinen ersten Praktikumsplatz auch erhalten.
Du hast 2008 diplomiert mit Auszeichnung und dann aber auch direkt in Zürich begonnen und auch dort bei Weber Brunner Architekten 8 Jahre lang in Zürich gearbeitet. Sehr viel im Wohnungsbau, viel in der Projektleitung, auch in verantwortlichen Positionen. Wie ist das Arbeiten in der Schweiz? Was ist anders jetzt im Vergleich zu den Projekten und den Bauherrschaften in Deutschland?
Aus meiner Sicht ist es ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Es gibt eine hohe Wertschätzung der jeweiligen Anteile, der jeweiligen Leistungen und auch Sichtweisen auf verschiedene Themen. Es ist ein sehr stark teamorientiertes Arbeiten. Es ist ganz klar, dass wir in der Architektur komplexe Themen gemeinsam bearbeiten mit der Auftraggeberseite, mit dem Planungsteam. Und genau da auch gemeinsam konstruktiv dann zu den Fragen, aber auch zu den Antworten zu kommen, ist in der Schweiz wirklich kultivierte Praxis, würde ich mal sagen. Vielleicht im Unterschied zu Deutschland, wo ich eher eigentlich auch Konkurrenz und Abgrenzung kennengelernt habe, beziehungsweise von Kolleginnen und Kollegen kenne. Und ich selbst bin überzeugt, dass wir beruflich auch in anderen Bereichen viel weiterkommen, wenn wir gut zusammenarbeiten. Und das ist in der Schweiz wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das ist auch meine Haltung hier im Berliner Büro, genau diese Bürokultur hier weiterzuleben. Und die wird sehr stark geschätzt auch im Team.
Bezieht sich das nur auf das Planen, also auf das Arbeiten im Büro? Oder meinst du damit tatsächlich so die ganze Baubranche, auch das Handwerk, die Bauausführung, alle Akteure, die an einem Projekt mitwirken, das ganze gemeinschaftliche Miteinander?
Ja, insgesamt, die gesamte Beteiligtenrunde arbeitet aus meiner Sicht sehr stark wirklich im Sinne des Projekts zusammen und versteht sich auch jeweils in dem eigenen Spektrum als Teil des Teams. Das ist sowohl so, wenn wir im Entwurf sind, holen wir uns ganz, ganz oft auch Expertise aus dem Handwerk oder aus der Industrie und sprechen mit denjenigen, die das dann wirklich auch herstellen. Ist das so praktikabel? Könnte man das noch optimieren? Und die Gegenleistung sozusagen ist, dass wir dadurch Entwürfe vorbereiten, die dann in der Ausschreibung eben auch gut umsetzbar sind, dass man schon Prototypen gemeinsam entwickelt und sich das Handwerk oder die Industrie dann auch gesehen fühlt und das dann wirklich auch gut umsetzen kann und nicht Wege suchen muss, um irgendwie zu tricksen oder zu reduzieren, weil sie sonst den Preis nicht halten können. Und das wirkt sich wesentlich auf die architektonische Qualität, auf die bautechnische künstlerische Qualität aus und auch auf die Zufriedenheit dann im Team, weil wirklich das umgesetzt werden kann, was auch entworfen wurde.
Du bist Berlinerin und bist auch seit 2016 dann eben wieder zurückgekehrt nach Berlin und hast mit Boris Brunner und Roger Weber, Weber Brunner Architekten in Berlin gegründet, bist Geschäftsführerin. Seither gab es da ein konkretes Projekt, einen konkreten Anlass, dieses Büro in Berlin zu gründen?
Tatsächlich war es so, dass ich eben durch das begonnene Praktikum 2006 und dann die Projektleitung bei Weber Brunner Architekten in Zürich insgesamt 10 Jahre in der Schweiz sehr verbunden war und gemerkt habe, jetzt fühle ich mich ausgestattet eigentlich mit dem Handwerkszeug und mit dem Wissenskanon auch in Deutschland diese baukulturelle und architektonische Qualität umzusetzen. Und damals entstand die Idee und dann letztendlich die Vision, gemeinsam dieses Büro zu gründen. Und wir hatten noch kein Initialprojekt hier vor Ort, sondern wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt. Wir haben damals gerade den größten Holzbau Mitteleuropas fertiggestellt gehabt, beziehungsweise war im Bau. Ich hatte damals die Gesamtprojektleitung bis zur Ausführungsplanung gemacht, das Projekt Zu und Till. Und dort ist es so, dass uns das einerseits inhaltlich, aber auch finanziell den Rückenwind gegeben hat, dass wir gesagt haben, daraus können wir lernen, das können wir versuchen zu exportieren. Auch damals war das Thema Wohnungsbau eine große Frage in Deutschland, in Berlin. Und wir wollten es versuchen, dieses Know-how nach Berlin gewissermaßen zu exportieren, beziehungsweise aus meiner Sicht zurückzuholen. Und so kam es dann eigentlich zur Bürogründung und wir haben gesagt, wir geben uns 3 Jahre. Im ersten Jahr werden wir maßgeblich noch Projekte aus der Schweiz in Berlin beplanen. Wie gesagt, 80-20%. Versuchen erste Projekte hier zu akquirieren. Also aus diesen 80% Planung hat uns das die Luft gegeben, 20% Akquisition hier vor Ort zu machen. Das heißt, wir haben an Wettbewerben teilgenommen, in jeder freien Minute, die wir hatten, im ganzen Team. Hatten dann Ende des Jahres einen ersten kleinen Auftrag für einen Dachausbau hier in Berlin, konnten dadurch die erste weitere Mitarbeiterin einstellen, die bis heute auch im Team ist, die Magdalena Biermann, die unsere Büroleitung macht. Und haben dann gesagt, im zweiten Jahr versuchen wir das auf 50-50 aufzuteilen, sodass wir noch die Hälfte vielleicht für Zürich arbeiten, aber die Hälfte auch unserer Kapazität schon an Berliner Projekten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und im dritten Jahr wollten wir es dann umdrehen, dass nur noch 20% in Zürich gearbeitet wird und 80% in Berlin. Auch da waren wir nahe dran und dann kam Corona.
Okay. Ich dachte, du endest jetzt damit, dass jetzt Zürich für Berlin arbeitet.
Tatsächlich, die Geschichte ging weiter und es war natürlich die große Frage für uns alle, was macht jetzt diese Pandemie mit uns? Wir hatten insofern eine sehr gute Ausgangssituation, weil wir durch die 2 Standorte des Büros bereits vollständig remote gearbeitet haben, vollständig auch schon digital zusammengearbeitet haben. Also wir hatten gerade 3-4 Monate vorher auch mit Teams irgendwie unsere ersten Erfahrungen gemacht. Und waren eigentlich vorbereitet, auch im Homeoffice weiterzuarbeiten, haben uns dann sehr stark auch auf die inhaltliche Arbeit konzentriert. Also bei uns kamen dann die Bewerbungen auch an Studien- und Forschungsaufträgen dazu, weil eben bestimmte Projekte in der Praxis gestoppt wurden. Und unser Bauleiter, den wir damals eingestellt haben für den Kindergarten in Werder, für die Freie Waldorfschule, hatte also in seinem anderen Büro gekündigt, war gerade 1 Monat da und dann wurde das Projekt, für den wir ihn abgeworben hatten, gar nicht weiterverfolgt. Und dann haben wir umdisponiert und im Prinzip eine Verbreiterung unserer Büroexpertise begonnen und dadurch dann einen neuen Wissenszweig eigentlich etabliert. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir in Projekten in Berlin jetzt die Zürcher Kollegen auch mit einplanen. Aber das ist natürlich immer nach Kapazitäten miteinander abzustimmen. Wir haben regelmäßig die Planungsrunden für das Arbeitsprogramm. Und momentan sieht es so aus, dass wir wahrscheinlich dann Zürcher Kollegen in Berlin vermehrt haben werden.
Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz über dich selbst sprechen. Du bist unglaublich engagiert. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe. Du bist auch sehr stark ehrenamtlich tätig, viele Mitgliedschaften, vielen Arbeitskreisen mit drin. Ich glaube, es sind deutlich über 10. Ich möchte nur mal zwei oder drei nennen. Du bist stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Nachhaltiges Planen und Bauen der Architektenkammer Berlin. Du bist im Arbeitskreis QNG Basis vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Du bist Vorständin im Landesbeirat Holz Berlin-Brandenburg. Also es gibt zahlreiche weitere Mitgliedschaften bis hin zur Baumpatenschaft in Berlin. Ist dir das eine Herzensangelegenheit, dich eigentlich neben deiner Haupttätigkeit zu engagieren, über den Tellerrand zu gucken, dich zu vernetzen?
Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Und an den Stellen, wo ich merke, dass ich mit meiner Arbeit als Architektin allein nicht mehr bewirken kann, suche ich Verbündete und Netzwerke, die es ermöglichen, vielleicht auch Erkenntnisse oder neue Wege zu referenzieren, zu skalieren, auch wirklich zu nutzen, auch andere ja mitzunehmen letztendlich in diesem Wissen, was ich mir erarbeitet habe, was ich aber ja auch in ganz viel Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen bekommen habe. All das passiert ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern in ganz wichtigen Austauschrunden mit Kolleginnen und Kollegen, die eben ähnlichen Fragen auf der Spur sind. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für diese Netzwerkaktivitäten. Und ich schätze das sehr, sich da gegenseitig auch letztendlich immer wieder zu ermutigen, auch dran zu bleiben und auch zu merken, es bewegt sich was und teilweise wirklich auch in sehr großen Schritten. Also wenn ich zurückgucke auf die letzten Jahre, bin ich schon auch erstaunt, wie viel sich momentan ändert und es braucht noch deutlich mehr, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber ich glaube, jeder von uns, jede von uns, die dazu beiträgt, ist eine große Hilfe auf diesem Weg, dass wir ja die Transformation im Bauen bewältigen.
Ganz nebenbei hast du dann in den letzten zwei Jahren noch 35 Vorträge gehalten und du bist auch in diesem Jahr Jury-Vorsitzende des Heinze Architektur Awards, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Was kickt dich denn an dem Job? Also was ist es, was dich initial dazu bewegt hat, Architektur zu studieren und diesen Weg zu gehen?
85% unseres Lebens verbringen wir in gebauter Umgebung. Diese Zahl habe ich als Schülerin im Geografie-Leistungskurs erfahren und ich war schockiert. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und habe mein eigenes Leben betrachtet und eben, ich bin in Berlin aufgewachsen und ich kam bei 95% raus. Also das heißt, mein Leben spielt sich im Wesentlichen in gebauten Räumen ab. Es ist auch heute noch so. Und einen sehr, sehr großen Teil davon natürlich im Wohnen, im Wohnungsbau. Und ich habe mich damals gefragt, wie viel von diesem gebauten Raum ist gut und wie viel von diesem gebauten Raum tut mir gut oder ist sehr gut und kam zu dem traurigen Schluss, dass es ganz, ganz viele Orte gibt, die uns allen, die mir eigentlich nicht gut tun, so wie sie sind. Und damals wollte ich eigentlich Städtebau und Stadtplanung studieren und habe gedacht, wenn die großen Stellschrauben im Gefüge, wie wir als Gesellschaft zusammenleben, liegen, dann ist es doch nur richtig, sich damit zu beginnen zu befassen und habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem Ort, wo ich studieren möchte und habe letztendlich entschieden, dass ich doch das Studium Generale der Architektur wähle, mit der Option, mich darin zu entwickeln beruflich, in der Hoffnung, dass ich viele Jahre Zeit habe, sowohl mich in die Stadtplanung wie in den Hochbau, in die Konstruktion, ins Material, in die Innenarchitektur einbringen zu können, je nachdem, wo ich selbst auch meine Stärken entfalten kann. Und bin dann an die Bauhaus-Universität Weimar gegangen, die damals einen sehr breiten Lehrstuhlkörper hatte. Wir hatten über 20 verschiedene Lehrstühle und es war noch ein Diplom-Ingenieurstudiengang. Ich hatte sehr große Wahlfreiheit, bei wem ich studiere und in welchen Fächern ich meine Schwerpunkte lege. Und ich konnte damals sowohl im Städtebau und Raumplanung, im Wohnungsbau, in öffentlichen Gebäuden, Konstruktion, Denkmalschutz, nachhaltiges Planen und Bauen, ökologisches Bauen, viel Erfahrung sammeln und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich das Gefühl habe, ich habe so das Handwerkszeug bekommen, diese Bandbreite wirklich der Architektur zu erleben. Und jetzt gerade hier im Berliner Kontext ist auch so offenkundig, wie dicht die Dinge zusammen sind in der Architekturgeschichte, Architekturtheorie, Konstruktion, technische Aspekte, ökonomische Zusammenhänge, dass das letztendlich für mich eigentlich die Komplexität ausmacht und ich mag komplexe Herausforderungen.
Woher kommt dieser starke Fokus von Weber-Brunner Architekten im Bereich Wohnungsbau? Ist das ein bewusst gewählter Schwerpunkt oder ist das eher etwas, das sich zufällig ergeben hat?
Es ist so, dass wir eigentlich ein sehr breites Portfolio anstreben und uns nicht typologisch festlegen und ganz bewusst engagieren, sowohl im Wohnungsbau, was ich würde schätzen vielleicht 40% unserer Aufgaben ausmacht, aber auch in öffentlichen Bauaufgaben, also sehr viel Sportbauten, sehr viel auch Schulbau, Renovierungen, aber auch Gesundheitsbau, insbesondere in der Schweiz. In der Schweiz auch zum Beispiel das Heizkraftwerk Zürich, ein Klimakraftwerk, hochinteressant. Mhm. Man kann sich wahrscheinlich heute schwer als Architekturbüro auf Heizkraftwerke spezialisieren, aber was alle Projekte zusammenhält, ist die Frage, wo können wir Unterschiede machen in der Frage der Konstruktion und Konzeptentwicklung? Also wo können wir nachhaltig in dem Sinne agieren und Entscheidungen vorbereiten, dass sie eben ganzheitlich getroffen werden? Insofern ist eigentlich die Bauweise selbst, möglichst mit nachwachsenden Rohstoffen, mit wiederverwendeten Bauteilen zu arbeiten, das, was sich durch die Arbeiten durchzieht. Und auch bei uns ist es so, das Büro ist vor 25 Jahren gegründet, gibt es einen sehr großen Anteil mineralischer Gebäude ganz vom Anfang, die wir heute ganz anders machen würden. Mhm. Aber sie sind Kinder ihrer Zeit und das ist auch richtig so und das gehört auch mit dazu. Und aber diese Evolution auch zuzulassen im Team, sich im Prinzip der neuen Herausforderung anzunehmen und zu stellen, das sehe ich eigentlich als den wichtigen Weg daran. Und so ist jedes Gebäude, was entsteht und geplant wird, auch immer in besonderen Punkten vielleicht wieder innovativ in Bezug auf den Zeitpunkt. Und als wir diese Neustadt aus Holz zum Beispiel geplant haben, haben wir die nach einer Brandschutzanforderung geplant, die damals noch nicht zugelassen war. Wir wussten aber zum Zeitpunkt, wenn das Gebäude in Bau geht, in anderthalb Jahren, wird das so sein. Das heißt, wir haben den geltenden Brandschutz und den vermutlich in anderthalb Jahren geltend geplant. Und in ähnlichen Situationen befinden wir uns in Deutschland auch aktuell wieder mit der Musterholzbaurichtlinie, wo wir wissen, es gibt Änderungen. Und damit umzugehen, damit gut umzugehen, nicht zu sagen, oh, die Unsicherheit führt mich dazu, dass ich es so mache wie immer, damit ich es nicht falsch mache, das ist, glaube ich, eine Haltungsfrage. Und dem nehmen wir uns an. Da sind wir vielleicht auch nicht das effizienteste Büro, sondern wir sind das Büro. Wir versuchen einfach, diesen Fragen nachzugehen in den Projekten.
Du sagst, um die Bauwende in den Alltag und auf die Baustelle zu holen, braucht es eine gemeinsame Sprache zwischen allen Beteiligten. Was ist das für eine Sprache? Was sind das für Worte, die da vorkommen müssen?
Ja, das greift schon ein Stück weit in die Frage, warum Ökobilanzierung oder warum Lebenszyklusanalyse eine Rolle spielt. Im Grunde können wir sagen, dass die Betrachtung von einzelnen Aspekten im Bauen, wie zum Beispiel die Treibhausgasemissionen des Materials, eine Betrachtung sind, die vor 10 Jahren, vor 20 Jahren in Bauherrensitzungen weder den Sender noch den Empfänger gefunden hätten. Heute haben wir diese Kategorie CO2-Äquivalente pro Quadratmeter. Und umso mehr wir diese neuen Begrifflichkeiten etablieren, umso mehr wissen auch die Beteiligten im Raum, dass wenn über eine Lebenszyklusanalyse, über eine LCA gesprochen wird und in einer Investorenrunde besorgt gefragt wird, schaffen wir mit diesem Entwurf die LCA, dann ist das eine neue Sprache. Das hätten wir vor 5 Jahren nicht verstanden. Und jetzt ist allen klar, es geht um QNG, es geht um Netto-Raumfläche, ganz viele neue Erfindungen, die uns aber helfen, uns zu einigen auf ganz konkrete Ziele. Und das ist der Unterschied zwischen einem Bauchgefühl, das ist bestimmt gut, in einem Lehmhaus, in einem Holzhaus zu sein und ganz konkreten Wissensbaustein, wo ich sagen kann, das sind die ökologischen Folgen dieser Bauweise, das sind die baubiologischen Qualitäten dieser Bauweise. Ich kann das plötzlich rationalisieren, ich kann es auch in ein Verhältnis setzen zu Kosten. Das ist eigentlich diese Sprache, die uns hilft, uns Ziele zu setzen und diese dann auch einzuhalten.
Hm. Ihr macht für jedes Projekt eine Ökobilanzierung. Könnt ihr das weiter berechnen an eure Kunden? Also sind die offen und bereit, auch diesen Weg mit euch zu gehen?
Wir machen die Ökobilanzierungen, um die Gebäude selbst zu verstehen, um Bauweisen selbst auch zu hinterfragen, um auch im Team zu diskutieren. Ist das jetzt hier der richtige Wandtyp? Lass uns vergleichen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich diese oder jene Innenausbauplatte noch verwende, etc. Bei uns ist es so, dass wir das transparent im gesamten Team auch den Bauern gegenüber zur Verfügung stellen. Wenn eine Auftraggeberseite das bestellt, um zum Beispiel eine Förderung zu erreichen oder auch um in der Taxonomie bestimmte Ziele zu erreichen, dann ist das eine Leistung, eine besondere Leistung, die abgerufen wird und die wir auch anbieten.
Mhm.
Und auch separat vergütet bekommen. Und das ist auch ein wesentlicher Baustein durchaus im Umsatz unseres Berliner Büros. Aber es ist eben ein Grundsatz unserer Arbeitsweise in der architektonischen Planung und kein Zusatz. Man kann es vielleicht sich ein bisschen vorstellen wie im Themenkreis BIM. Ist ja auch immer die Frage, wird das separat vergütet oder nicht. Wir arbeiten prinzipiell mit Datenmodellen und können die auswerten. Das erleichtert uns an vielen Stellen die Arbeit. Wenn ich aber ein Datenmodell nach Auftraggeberanforderung erstellen muss, muss ich meinen Workflow vom Team ja anpassen, auch auf einen Zeitplan anpassen und muss auch ein Exportprodukt dann abgeben.
Mhm.
Dann kostet es was. Es ist dann auch wirklich ein Aufwand. Ich muss dann auch die Qualität der abgefragten Daten sicherstellen können und es verlässt quasi unsere interne Produktionslinie. Nichtsdestotrotz sind wir bestens vorbereitet auf diesen Weg, weil das Alltagsweg ist. Und man kann sagen, intern bilanzieren wir an den Projekten auch nicht immer den gleichen Umfang. Wir bilanzieren die Bauteile, die neu sind, die interessant sind, die diskutabel sind und greifen in anderen Bauteilen auf bestehendes Wissen zurück. Also das heißt, wir haben eine große Gebäudedatensammlung und können zu Beginn einer Bestellung schon sagen, dieses Gebäude könnte Best Case, Worst Case so abschneiden. Und wir wissen, das beinhaltet Keller und Stahlbetondecken und das andere beinhaltet keinen Keller und CLT-Decken, meinetwegen, und können dann in diesem Spektrum uns bewegen. Das heißt, die Ökobilanzierung ist auch nicht immer gleich aufwendig, sondern ist in dem Sinne eigentlich wie auch, wenn ich selbst Kosten rechne, Kostenplanung im Büro anbiete, zu einem großen Teil wirklich Grundlagenwissen, was einfach da ist. Die detaillierte Einstufung kommt dann über die besonderen Fragen im Projekt erst zusammen.
Gibt es denn besondere Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei der Ökobilanzierung? Habt ihr alle Daten, die gesamte Datenbasis vorliegen, die ihr braucht, um bilanzieren zu können? Oder gibt es da Dinge oder Bereiche, Bauteile, die immer wieder schwierig zu bemessen sind?
Ja, die Ökobilanzierung ist ja ein Weg, wo aus in Deutschland beispielsweise der Ökobaudat, produktspezifische EPDs, Umweltdeklarationen verwendet werden, um daraus dann materialspezifisch, bauteilspezifisch, gebäudespezifisch zum Beispiel den Treibhausgasemissionsindikator abzuleiten, den GWP, Global Warming Potential. Und einerseits ist es so, dass die Ökobaudat regelmäßig Updates unterworfen wird. Wir befinden uns ja gesellschaftlich auf dem Weg der Dekarbonisierung. Das heißt, die Industrie wie auch die Energiewirtschaft reduziert ja sukzessive den CO2-Fußabdruck. Bedeutet, dass auch die Materialien sich verändern, also Beispiel Stahl, war vor 10 Jahren, hat es noch einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck. Angenommen, wir hätten jetzt den rein grünen Stahl, dann hat das auch einen ganz anderen CO2-Fußabdruck. Das verändert dann das GWP auch von Stahlbeton in der Folge. Das heißt, es muss geklärt werden mit der Auftraggeberseite, welche Datengrundlage ist anzuwenden. Über welche Daten sprechen wir hier? Und wenn wir jetzt innerhalb des Büros vergleichen, müssen wir sicherstellen, dass die Daten, die ich vergleiche, alle denselben Basisstandards entsprechen. Ich kann auch hier Indizierungen vorschlagen, so ähnlich wie das in der Kostenplanung ist, dass ich sage, ich lege ein Indexjahr fest. 2019 zum Beispiel gab es eine Öko-Baudat und weiß, dass die Öko-Baudat 2023 sich so und so weiterentwickelt hat. Das ist aber pro Material verschieden. Und dann ist es so, dass wir ja momentan durch das QNG-Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude der Bundesregierung Rechenvorgaben haben, die genau definieren, welche Module zusammengefasst werden, welche enthalten sind, welche nicht enthalten sind. Und als Arbeitshilfe ist da eine sogenannte Rechenwerttabelle vom BBSR zur Verfügung gestellt worden, die im Prinzip geprüfte Datensätze der Öko-Bauder zusammenfasst, damit man eine Vereinheitlichung hat. Das ist sehr gut und hilfreich, ist aber eine Reduktion der Öko-Baudat-Datensätze. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Fassadensanierung mit alternativen nachwachsenden Rohstoffen rechnen möchte, hatten wir ein Beispiel in der Gropiusstadt hier in Berlin, 11.000 Quadratmeter Fassadenflächen, und wir haben unterschieden, was wäre, wenn ich das jetzt standardmäßig Mineralwolle, mineralisch dämme, oder wenn ich das additiv dämme, bis hin, wenn ich das mit Hanfklemm-Filzplatten dämme. Jetzt habe ich diese kleinen Nischenprodukte nachwachsender Rohstoffe in der Regel nicht mehr in der Rechenwerttabelle. Das heißt, ich muss dann wieder einen Weg zurückgehen in die Öko-Baudat und prüfen, gibt es dort eventuell die EPDs des Produkts oder gegebenenfalls den Hersteller anfragen, wie sind denn eure Werte, habt ihr schon mal EPDs gerechnet, und dann dazu Referenzwerte aufnehmen. Das ist jetzt wirklich schon der Blick ganz weit sozusagen in die Tiefen auf den Schreibtisch.
Aber es beschreibt doch sehr gut die Komplexität und die Abhängigkeit und auch diese Abhängigkeit eben von ordentlichen, einheitlichen Datenbasis.
Ganz genau. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Aus meiner Sicht sind wir da an einem sehr guten Punkt, sind sehr arbeitsfähig damit. Und beispielsweise ist ja im letzten Jahr vom BKI herausgegeben worden, der Konstruktionsatlas Ökobilanzierung, wo eben ein Nachschlagewerk erstmalig auf den Markt gekommen ist, wo ich pro Quadratmeter Bauteil den GWP und den PRNRT, Primärenergie nicht erneuerbaren, ablesen kann und dadurch in der Lage bin, dann über meine Mengen und Massen im Projekt selbstständig mir im Prinzip eine Ökobilanz zu rechnen, ohne dass ich eine Software brauche. Das ist ein niederschwelliges Angebot, um Auftraggeberseiten bzw. Planende auszustatten mit einem Nachschlagewerk. Das ist noch nicht abschließend, das wird fortgeschrieben. Das hat diese Fragestellung, welche Werte sind hinterlegt. Das ist jetzt zum Beispiel basierend auf die Rechenwerttabellen vom BBSR, damit es eben QNG-konform ist. Das alles sind Gründe, warum das eine besondere Leistung ist und weswegen ich auch denke, das muss nicht jede Architektin, jeder Architekt in Zukunft selber rechnen. Aber die Möglichkeit, das sehr präzise zu verfolgen, ist da. Die Möglichkeit, das sehr abstrakt als Faktoren zu nutzen, ist genauso da. Also insofern Einladung an alle, die das hören, rechnet selbst auch mal eine Ökobilanz. Schaut euch das ELCA an, das ist eine frei zugängliche, kostenlose Software im Netz vom Bundesbauministerium, vom BBSR zur Verfügung gestellt, der Bauteileditor.de. Und es ist einfach sehr, sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, welche Materialien haben denn welchen Impact.
Genau, diesen Link werden wir dann auch nochmal in den Shownotes hinterlegen. Du sagst, Klimaneutralität auf Materialebene ist ohne nachwachsende Ressourcen nicht umsetzbar. Wie kann ein nicht nachwachsender Rohstoff klimaneutral werden? Geht das überhaupt? Ist das dann eine Kompensationsrechnung? Oder geht es im Endeffekt darum, den Anteil an nicht klimaneutralen Baustoffen einfach so weit wie möglich zu minimieren?
Das Bauen verursacht in jedem Fall Treibhausgasemissionen. ob mit nachwachsenden oder nicht nachwachsenden Rohstoffen. Mit nicht nachwachsenden Rohstoffen umso mehr. Ein Gebäude ausschließlich aus nicht nachwachsenden Rohstoffen, aus Primärrohstoffen, kann sozusagen um 40-70% des CO2-Fußabdrucks reduziert werden, allein durch die Substitution der Baustoffwahl Richtung erneuerbare Rohstoffe. Der einzige Weg, wirklich keinen Klima-Impact zu erzeugen, ist im Bestand zu agieren. Und das heißt, entweder schon verwendetes Material zu nutzen oder auch tatsächlich Umnutzung am Ort, sozusagen umso größer zusammenhängt die Struktur erhalten werden kann, umso besser, denn es kommen ja dennoch Rückbaumaßnahmen auf das Material zu, es kommen Transportwege hinzu. Selbst wenn ich am selben Ort eine Fassade demontiere, wo eine Fassadensanierung gemacht wird und die alte Fassade wird wieder montiert, wird sie in der Regel zwischengelagert, muss sie überholt werden, wird sie gereinigt etc. Überall da habe ich hier genauso trotzdem den Impact. Das heißt, die Klimaneutralität von Bauen per se betrachtet wirklich nur aufs Material ist nicht möglich. Ich habe immer Treibhausgasemissionen und das Ziel ist, wie du sagst, so wenig wie möglich Treibhausgasemissionen zu verursachen.
Wenn der Bestand eigentlich der größte Hebel ist, um gebundene Energie zu nutzen und nicht wegzuwerfen, heißt das, dass dann für ein Büro wie euch der Neubau tabu ist?
Es ist ja so, dass wir uns als Gesellschaft in mehrerer Hinsicht vor Herausforderungen sehen. Und beispielsweise haben wir in Deutschland eine stark älter werdende Gesellschaft. Und aus meiner Sicht ist das Thema Teilhabe, Barrierefreiheit in der Regel im Bestand ganz, ganz schwer umsetzbar. Eine Stadt wie Berlin ist so voller Barrieren, das kann man sich kaum vorstellen. Jeder von uns sollte mal einen Tag mobilitätseingeschränkt durch diese Stadt gehen. Wir haben zwar alle vor Augen, dass dann an einer Stelle ein Aufzug für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sich befindet, aber spätestens, wenn man den Aufzug verlässt, ist die nächste Stufe vor einem. Und das betrifft auch in der Regel den gesamten Gebäudebestand. Ich will sagen, aus meiner Sicht ist insbesondere im Wohnungsbau, wenn wir über Neubau sprechen, ist ganz, ganz entscheidend, hier den altengerechten Wohnungsbau, den Wohnungsbau für Menschen mit Behinderungen zu adressieren, also Zielgruppen, die eben im Bestand, auch in Umnutzung von Gewerbe, an ihre Grenzen stoßen werden, an die Grenzen, die wir ihnen setzen. Und daher ist es so, dass wir uns als Büro beziehungsweise mit Roger Weber und Boris Brunner, ich gemeinsam immer wieder an dieser Frage bin, planen wir jetzt eigentlich nur noch ganzheitlich ökologische Projekte, die wirklich in jeder Hinsicht diesen Zielen entsprechen? Oder ermöglichen wir es oder gehen wir auch auf Projekte ein, die vielleicht nur an einer Stelle den Unterschied machen? Und wir sehen hier im geförderten Wohnungsbau in Berlin diese gigantischen Herausforderungen des immensen Kostendrucks. Und wir wissen, wenn im geförderten Wohnungsbau nicht das ökologische Bauen Einzug erhält, dann haben wir ein gigantisches Problem hinsichtlich der Ressourcen im Baubereich, sodass wir an der Stelle ganz klar der Auffassung sind, dass es wichtig ist, auch in diesen Bereichen den Unterschied zu machen und auch damit zu helfen, Wege zu finden, wie eben bezahlbarer Wohnraum umweltgerechter hergestellt werden kann. Hm. Und darin sind wir aktiver Teil und diese Planungen sind nie schwarz-weiß, sie sind nicht entweder nur mineralisch oder nur aus Holz. Es ist so, dass wir auch Aufgabenstellungen schon abgelehnt haben, auch Anfragen abgelehnt haben, die zum Beispiel einen Ersatzneubau vorsehen mit derselben Anschlussnutzung, sehr gerne und sehr üblich. Das Alte ist nicht mehr schön, passt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ins Portfolio. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Und wir auch beispielsweise zum Thema Tiefgaragen, unterirdisches Parkieren ganz klar informieren darüber, dass diese Monostrukturen gigantischen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und immer wieder alternative Mobilitätskonzepte vorschlagen, adressieren und versuchen, diese Argumente so einzubringen, dass sie im Projekt zu einem Mehrwert wirklich auch führen können für die Auftraggeberseite. Dafür müssen wir aber im Gespräch sein, auch genau mit dieser Auftraggeberseite. Aber es ist so, dass wir jetzt aktuell im Portfolio sehr, sehr viele Bestandsprojekte haben und immer mehr auch im Bestand planen und bauen. Mhm. Es gibt aber auch Neubauprojekte, ganz klar.
Warum hat der Keller so einen hohen Einfluss auf die Ökobilanz?
Der Keller ist in all seinen Umfassungsseiten erdberührt. Und erdberührt bedeutet, ich muss wirtschaftlich mineralisch-synthetisch bauen. Ich habe in der Regel eine Betonkonstruktion. Es gibt schon erste Keller aus Holz, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Es braucht eine hervorragende Ausführung, um das zu machen. Ich brauche Abdichtung, ich habe Verklebungen, das ist das Gegenteil von kreislauffähig. Ich habe Strukturen, die großen Aushub voran noch verursachen. Das wird in Deutschland beispielsweise nicht bilanziert, in der Schweiz schon. Und ich habe deswegen sehr viel Materialtransporte. Und all das zusammen ergibt in einem Wohnungsbau mit 7 Obergeschossen 20-40% CO2-Äquivalente vom Gesamtfußabdruck eines Hauses.
Und das ist ein enormer Hebel. Wert, ein enormer Hebel.
Und wenn wir darüber sprechen, ob ökologisches Bauen, ob man sich das leisten kann, dann ist das Beispiel Keller weglassen ein hervorragendes Beispiel, dass man sich das leisten kann. Natürlich bedeutet das, dass die Gebäude dann anders aussehen. Oberirdisch, ich muss ja irgendwo Abstellräume und Technikflächen unterbringen. In der Regel habe ich aber die Möglichkeit, diese entweder in Zusammenhang mit der Erschließung zu denken, da auch in Klimazonen im Haus zu denken. Es muss nicht alles im beheizten Dämmperimeter liegen. Es kann auch sein, dass ich ein Zwischenklima zum Beispiel anbiete. Es gibt immer wieder dunkle Innenecken von Blockrandstrukturen, Gebäudestrukturen, wo durchaus Technik- oder Kellerabstellräume gut vorgesehen sind, besser vorgesehen sind als viele andere Nutzungen, die da sonst kämen. Das heißt aber auch, ich muss es im Entwurf mitdenken. Und wir sind ja hier in Berlin im Generalplanerpool einer großen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft und sind da regelmäßig im Wettbewerb mit 7 anderen Büros, wo wir genau im Städtebau zuerst gegeneinander antreten und dann gibt es eine Vorauswahl in die zweite Runde in den Gebäudeentwurf-Wettbewerb und daraus resultiert dann im Prinzip eine Beauftragung. Und da treten wir immer im Städtebau bereits mit Gebäudetypologien an, die das leisten können, dass ich diese Nebenraumflächen mitnehme in die Gebäude. Und die haben dann eine vielleicht erstmal für den Wohnungsbau ungewöhnliche Gebäudetiefe, weil ich eben bestimmte Räume noch mit versorge im Gebäude. Inzwischen ist es aber durchaus auch angekommen als Thema und wir bringen das eben dann über eine einfache Ökobilanzierungszeichnungsskizze mit ein und zeigen, was dieser Move für einen ökonomischen Vorteil und für einen ökologischen Vorteil darstellt. Und inzwischen ist es so, dass wir das in der Regel auch nicht mehr erklären müssen bei der Präsentation, sondern dass es vorausgesetzt wird.
Jetzt haben wir uns gerade so richtig warm gesprochen. Wir müssen aber leider zum Ende kommen. Deswegen die letzte Frage. Was beschäftigt dich im Moment am meisten? Also was sind die größten Herausforderungen aktuell in deiner Arbeitswelt?
Am meisten treibt mich eigentlich unser gesellschaftlicher Zusammenhalt um. Ich glaube, wir müssen ganz viel erklären, was wir machen, was wir jeweils in unseren eigenen Feldern verstanden haben und eben nicht in ein Gegeneinander kommen, sondern wirklich in ein Miteinander, dass dieses ökologische Bauen keine Konkurrenz irgendwie zu einer heilen Welt darstellt, sondern dass wir das umweltgerechte Agieren in den planetaren Grenzen als gemeinsamen Weg in der Gesellschaft verankern. Und dass möglichst viele, ob fachlich damit verbunden oder nicht, das verstehen, warum das wichtig ist, das zu tun, diesen Weg zu gehen, weil wir ansonsten an dieser Stelle bereits momentan bestens ausgestattet sind mit ganz viel Know-how, auch hier in der Region mit dem Holzbau-Cluster, wo ich weiß, dass wir eigentlich viel, viel größere Sprünge machen könnten, auf die man auch wieder stolz blicken könnte und nicht in Skepsis und Sorge, sondern in einem Optimismus und einer hohen ästhetischen Verbundenheit auch wirklich mit guten Bauten.
Vielen Dank, Elise. Ich hoffe für dich und für uns, dass es ganz, ganz schnell passiert und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Klaus.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Diebel. Diebel Architect ist der virtuelle Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Der Heinz Architektur Award ist gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.